Ja, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Ohne Ausrede und Spezialausgabe deswegen, weil wir auch einen ganz besonderen Gast haben. Heute hier erhält er den Preis der Württemberger Gesellschaft und wir haben schon gesehen, der Auflauf ist groß, auch gerade eben im Rathaus und wir freuen uns ganz besonders, dass Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen hier für unser Interview. Herzlich willkommen, Günter Jauch.
Vielen Dank, sehr gerne.
Sehr schön, dass Sie da sind. Ich habe gerade eben erlebt im Rathaus bei der Eintragung ins Goldene Buch, wie Sie sich auch intensiv mit den jungen Menschen unterhalten haben. Es waren sehr viele Jugendliche auch mit dabei. Was wollen die von jemandem wie Günter Jauch wissen? Oder haben Sie die gelöchert?
Na, ich frage sie dann meistens, weil sie oft nicht so genau wissen, was sie dann in dem Moment fragen sollen. Ich bin ja schon froh, wenn sie mich überhaupt kennen. Also lineares Fernsehen ist ja ein bisschen wie gedruckte Zeitung, befindet sich in schwierigen Zeiten. Ja. Und dann gehe ich immer auf die zu und frage. Und wenn man das dann macht, dann kommt auch sofort was. Also sind die sofort beim interessanten Thema. Ist für mich dann oft interessanter, als so mit den großen Honorationen nochmal zusammenzusitzen, mit denen war ich vorher schon zusammen.
Genau, und mit denen sind Sie heute Abend auch zusammen. Wir sehen es im Hintergrund, wird gerade noch eingedeckt. Sie bekommen den Preis der Württemberger Gesellschaft. Wie kamen die Verantwortlichen auf Sie zu?
Hatten Sie das vorher schon?
Nein. Ich kann mir vorstellen, Sie bekommen doch viele Angebote, irgendwo geehrt zu werden. Oder?
Ja, also ich wusste, dass das also doch ein sehr schöner und seriöser und hochkarätiger Preis ist. Das wusste ich schon. Wusste auch einiges über die Preisträger, frühere Außenminister Joschka Fischer, Jan Asselborn,
genau,
aus Luxemburg und viele andere. Und deswegen habe ich mich natürlich schon gefreut, habe mir natürlich verzweifelt überlegt, wo meine Berührungspunkte mit Baden-Württemberg sind. Und da muss ich einräumen, also dass meine Frau, glaube ich, ungefähr einen Kilometer oder anderthalb Kilometer neben der baden-württembergischen Grenze, gerade noch in Bayern am Bodensee, geboren und aufgewachsen
Richtung
ist.
Lindau sozusagen.
Ist dann schon, sondern Nonnenhorn.
Okay.
Das ist noch knapper an Baden-Württemberg dran. Ist aber aufgewachsen in Friedrichshafen, also alles wieder gut.
Man muss sagen, der Preis ist ja mittlerweile einer der bedeutendsten in Deutschland, dotiert mit 100.000 Euro. Die behalten Sie ja nicht selbst, sondern geben die weiter an soziale Institutionen. Sie haben tatsächlich schon Berührungspunkte mit Heilbronn, einige gehabt. Zum Beispiel haben Sie ja die Experimenteröffnung moderiert, als die neue Experimente eingeweiht wurde.
Ja, das war für mich schon sehr spannend, wenn man sieht, was in dieser ja nicht gigantisch großen Stadt, ich glaube so 130.000 Einwohner, was da auf die Beine gestellt worden ist, also zum einen architektonisch, wenn man einfach nur dran vorbeifährt, dann wenn man sich näher damit beschäftigt, wofür das alles gebaut worden ist, wie zukunftsträchtig das ist, wie sehr junge Menschen, und zwar egal aus welchen Verhältnissen sie kommen, davon profitieren, das ist großartig und für meine Begriffe fast ohne Beispiel in Deutschland.
Sie haben ja gerade die Laudatio von Harry Merkel gehört, der seine Stadt natürlich auch in höchsten Tönen gelobt hat. Aber ich glaube, da hat man auch festgestellt, es gibt viele Parallelen auch zu der Stadt, Ihrer Wahlheimat, in der Sie jetzt leben, in Potsdam, wo ja auch so ein privater Gönner relativ viel möglich macht.
Ja, da ist es Hasso Plattner, einer der Überväter, sage ich mal, von SAP, der, ja, ich sag's mal etwas salopp, an Potsdam nach der Wende einen Narren gefressen hat und unfassbar viel für die Stadt, auch gerade was Bildung angeht, gibt ein Hasso-Plattner-Institut. Da geht's natürlich alles mehr in die IT-Richtung. Jetzt wird ein ganzer Bildungscampus oben im Zentrum errichtet, Studentenwohnungen, also alles, was man sich so vorstellen kann. Und deswegen kann ich gut nachvollziehen, wie großartig das ist, wenn man Teil einer solchen Erfolgsgeschichte in so einer Stadt sein darf.
Und wir haben es ja mitbekommen, die Schwarz-Stiftung macht hier enorm viel. Jetzt auch mit dem IPAI, dem Park für Künstliche Intelligenz. Das wird der größte in Europa werden. Sie waren ja da auch schon zu Werbezwecken mit unterwegs. Haben Sie so ein bisschen auch was mitbekommen, was die Region sonst so ein bisschen macht? Sie wissen ja eigentlich im Prinzip, wenn man es Wer wird Millionär anschaut, nahezu alles.
Ne? Na ja, das täuscht. Das ist ein mehrfaches Missverständnis. Im Grunde stelle ich ja nur Fragen, die ich mir noch nicht mal selber ausgedacht habe. Also das ist auch das große Missverständnis bei den Leuten. Dann stehen die bei 500.000 Euro und sagen, ach, jetzt helfen Sie mir doch mal. Weil sie selbstverständlich davon ausgehen, dass ich eine 500.000 Euro Frage, ich kann aber 98% der 500.000 Euro Fragen kann ich überhaupt nicht beantworten. Und
haben Sie das angeklickt, dass Sie es wüssten, was das richtige
Ergebnis ist? Ja, das ist dann, wenn es eingeloggt worden ist, also okay. Wenn man nichts mehr ändern kann, sehe ich einen kleinen roten Punkt oder einen kleinen grünen Punkt. Und dann habe ich damit, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Anhaltspunkt, ob es denn nun richtig oder falsch ist. Ja, was gibt's hier sonst noch für Anknüpfungspunkte? In dem Fall natürlich Wein. Genau. Das ist ja hier auch eine tolle Weingegend und ich habe ja aus der Familie haben wir eine kleine Landwirtschaft in der Nähe von Trier, also in Rheinland-Pfalz.
Deswegen, Sie waren schon Winzer des Jahres.
Ja, also. Habe ich mich auch gefreut. Und deswegen kann ich mich zumindest in die Arbeit schon mal gut reindenken, aber auch in den Genuss und in die Freude und in den Spaß, den man haben kann mit den entsprechenden Festen und wenn man gesellig beisammen sitzt und sich drüber freuen kann, wie ein guter Wein dann doch schmeckt.
Also ich habe bei der Weinlese beim Freund auch geholfen. Also wenn Sie einen Leserhelfer brauchen, dann dürfen Sie gerne drauf zukommen.
Das ist ein echter Knochenjob.
Eben.
Ja. Ein richtiger Knochenjob.
Machen Sie selbst auch mit?
Und die ungeübten. Ja, aber ich bin da keine Hilfe. So, also ich habe da schon mal mitgemacht, aber nach 10 Minuten bin ich 6 Reihen hinter unseren Polen und hinter unseren Rumänen und die lachen mich aus. Und dann sage ich, okay, dann geht ihr ins Büro und macht den Telefondienst, den ich dann normalerweise mache. Und dann haben die dann auch das Lachen aufgehört. Also ein Lob der Arbeitsteilung. Und ich weiß, wie schwer die Arbeit ist, aber aus dem Stand könnte ich 8 Stunden im Weinberg und schon gar nicht in unseren Steillagen schuften.
Jetzt kommen wir nochmal zum Demokratiepreis zurück, den Sie heute Abend erhalten werden. Sie sind ja ein sehr politischer Mensch Ihrer Anfänge. Ich kann mich noch gut erinnern. Im Radio in Bayern 3, das war ja immer die Übergabe zwischen Thomas Gottschalk und Ihnen bei der Radioshow. Er hat so ein bisschen mehr das Populäre gemacht. Sie haben sich dann den politischen Themen täglich gewidmet.
Ja, und meine Anfänge waren eigentlich noch mal ein paar Jahre früher. Ich war Korrespondent für den Bayerischen Rundfunk in Bonn, als Bonn noch Bundeshauptstadt war. Als Helmut Kohl Bundeskanzler wurde, ging ich als Korrespondent nach Bonn. Fand das wahnsinnig interessant. War auch beim Radio, eben beim Zeitfunk. Und das politische Geschehen hat mich immer wahnsinnig interessiert. Politik, Sport, ja, und ein bisschen Unterhaltung.
Bleiben wir bei der Politik. Es sind politisch herausfordernde Zeiten. Sie erhalten den Demokratiepreis. Wir hatten gestern ja auch die Veranstaltung zum Thema Rechtsextremismus, wo ein ehemaliger Mitarbeiter von Stern TV von Ihnen eine interessante Dokumentation gemacht hat, Theo Hein, so Michel Kiesewetter. Was kann man machen, um das Demokratieverständnis bei den Menschen wieder zu stärken? Vielleicht auch das Vertrauen in die Demokratie, das manchem vielleicht auch ein bisschen abhanden gekommen ist.
Ja, das muss man natürlich erleben und man muss es bei sich selbst spüren und in der direkten Umgebung, dass immer dann, wenn die Demokratie abgebaut wird, immer wenn sie bedroht wird, dass das nicht nur für eine Gesellschaft ganz schlecht ist, sondern dass es am Ende auch dem Einzelnen zum Nachteil gereicht. Und ich glaube, dass wir ein bisschen das Gefühl für den Wert einer solchen Demokratie verloren haben, weil wir, also ich rede jetzt mal von Leuten unseres Alters, weil wir wie selbstverständlich immer in dieser, für meine Begriffe, zwar mühseligen, aber am Ende doch besten Staatsform einer parlamentarischen Demokratie aufgewachsen sind. Ich habe das, ehrlich gesagt, tatsächlich für selbstverständlich genommen und war auch einer derjenigen, die völlig falsch lagen, weil ich nach dem Mauerfall und so in den frühen 90er Jahren dachte, so, jetzt bricht der ewige Weltfrieden aus, ja. Der Kapitalismus hat sich durchgesetzt, auch im Ostblock freuen sich die Leute, die EU wächst, immer mehr werden beitreten und die große Harmonie wird weltweit ausbrechen. Da habe ich mich mehr als schwer getäuscht.
Jetzt haben sich so enorme Sympathiewerte über Jahrzehnte hinweg. Die Menschen vertrauen Ihnen, das ist ja bei jeder Umfrage klar. Ist es auch für Sie ein bisschen ein Ansporn, dass Sie sagen, ich bringe mich da auch ein, um einfach zu sagen, Mensch Leute, gerade was demokratische Prozesse angeht, also nicht gerade ein Wahlaufruf, das machen ja auch welche, sondern dass Sie sagen, Leute, wir leben immer noch in einer Gesellschaft, für die es sich lohnt, zu kämpfen, für die Meinungsfreiheit, für Pressefreiheit.
Ja. Also ich freue mich über das Vertrauen, aber das bringt dann tatsächlich doch sehr oft den Wunsch mit, sich für alles und jedes einzusetzen. Also von der neuen Ampelschaltung bei mir zu Hause um die Ecke bis zu den ganz großen Themen unserer Zeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich ja nicht in jedes Thema so einarbeiten und so gut Bescheid wissen. Politiker nehmen das für sich in Anspruch, sprechen von Zeit zu Zeit auch mal, ohne dass sie, wenn man dann mal ins Detail geht, so viel über den entsprechenden Sachverhalt wissen, über den sie da gerade reden. Ich bin da etwas zurückhaltend, aber es gibt natürlich Themen, für mich ist das beispielsweise Antisemitismus, wenn ich das also nur von Weitem rieche, werde ich sehr laut und sehr unangenehm und finde da auch tragisch, was da zum Teil im Moment auf unseren Straßen passiert und nicht nur da.
Aber es ist ja gerade, das ist mir jetzt gerade vorhin auch wieder aufgefallen, in Ihrem Gespräch mit den jungen Menschen, gerade die junge Generation müssen wir eigentlich erreichen, um vielleicht dann auch ein Verständnis zu wecken, dass es jenseits des Algorithmus von TikTok, Instagram oder sonst irgendwas auch noch andere Möglichkeiten gibt, sich zu informieren, und glaubwürdigere Quellen gibt es.
Das ist ganz schwierig. Mit unserer raschelnden Zeitung, die ich auch immer noch genieße, werden wir den Kampf langfristig nicht gewinnen. Aber mir fiel heute auch auf, wer wird Millionär? Ja, schöne Sendung. Ja, da gab es doch da auch mal den Betrug. Ich sage, ja, welchen Betrug? Ja, das war doch bei Ihnen in der Sendung, da hat doch jemand gehustet und dann hat er alles vorgesagt. Ich sage, nee, das gab's nie bei uns. Das war dann irgendwo mal in England und dann hat bei uns auch mal irgendein Mensch gehustet, weil es Winter war. Und da wurde dann eine Geschichte draus gemacht, die aber gar keine war. Aber das wird dann so schnell wahrgenommen, weitergewischt. Irgendwas bleibt dann so halb gar und halb wahr, bleibt im Kopf hängen. Das Rezept habe ich auch noch nicht gefunden, zu sagen, Leute, immer mehrere Quellen sich anschauen, nicht immer auf das erste Bild insbesondere reinfallen und sagen, habe ich doch gesehen, habe ich doch im Internet gehört oder gelesen, sondern einfach eine Medienkompetenz auch zu bekommen. Da gebricht es, glaube ich, doch immer noch dran, dass man im Grunde jede Information eins zu eins nimmt. Von mir gibt es zum Beispiel betrügerische Videos, die KI generiert sind, wo Leute angesprochen werden, dass ich sage, da könnt ihr in wenigen Tagen Tausende von Euro machen und überweist mal die ersten 250 Euro hierhin oder dahin.
Da waren ja Heilbronner betroffen von diesem Betrug, der mit ihrem Namen ja gemacht worden ist.
Das war nicht nur ein Heilbronner, sondern das waren sehr, sehr viele Menschen. Und da einfach schon mal den Leuten klarzumachen, ihr könnt erstmal nichts mehr glauben. Also früher war es so, habe ich selber gesehen. Sieht man schon bei Unfällen, Zeugenaussagen, da geht auch schon viel schief. Dann habe ich im Fernsehen gesehen, das hat vielleicht noch so einigermaßen, habe ich aber ein Foto gesehen, habe ich aber gehört, hat der und der aber gesagt. Das ist inzwischen alles auf den Kopf gestellt und man muss eine ganz andere Medienkompetenz entwickeln als früher.
Reizt es Sie manchmal, als jemand, der so viele politische Sendungen moderiert hat, ich glaube 900 Mal Stern TV, dann natürlich auch die Talkshow in der ARD, Günther Jauch, die Sie gemacht haben, gerade in diesen politisch aufwühlenden Zeiten, da muss man gar nicht von Trump bis Putin schauen, mit dem, was sich alles in der Welt abspielt, wieder so ein politisches Format nochmal zu machen?
Also, nein. Weil ich es immer so gehalten habe, dass wenn ich eine Tür hinter mir geschlossen habe, und das war immer von Zeit zu Zeit, ich habe alle Dinge, die meisten Dinge relativ lang gemacht, 5 Jahre mindestens, die meisten Sachen 10, 15, 20, 25, wer wird Millionär jetzt im 27. Jahr, und die längste Sendung, die ich je gemacht habe, habe ich 34 Jahre hintereinander gemacht. Und
das war 34 Jahre?
Ja, 34 Jahre war der Jahresrückblick.
Ach ja.
Jahresrückblick war 34 Mal. Und immer wenn ich dann gesagt habe, jetzt ist es gut, dann war es auch gut. Es gab bei Stern TV öfter mal die Wünsche, als mein Nachfolger mal krank war, kannst du nicht eine Urlaubsvertretung machen oder kannst du nicht mal für 2 Wochen nochmal machen, habe ich immer gesagt, nein. Ein bisschen so wie Franz Beckenbauer, den habe ich bei der Champions League gefragt, reizt es Sie nicht, wenn Sie jetzt sehen und dann als Spieler geht man in so ein volles Stadion und Endspiel um die Champions League? Hat er gesagt, nein, ich hab mal ganz bewusst meinen Rücktritt erklärt und habe mir dann geschworen, nie wieder kurze Hosen.
Bei der Elefantenrunde vor der Wahl sind Sie dann nochmal rückfällig geworden.
Ja, da bin ich dann vielleicht einmal, das fand ich natürlich spannend, dieses Quadrell. Da war die AfD ja dann auch mal mit dabei. Da habe ich das gemacht, aber dauerhaft kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Sie müssen auch eins sehen, weil Sie gerade eben von jungen Leuten gesehen haben. Ich bin ja nun auch nicht gerade der Typ, den man da vom Alter her alles abnimmt. Und das sollen Jüngere machen, vielleicht auch Wachere machen, sollen auch die machen, die mit den entsprechenden Medien besser und professioneller umgehen können.
Geben Sie ja manchmal auch mal Tipps anderen Medienschaffenden oder vielen Leuten, die vor der Kamera stehen, wie man so lange so skandalfrei durch so ein Leben im Scheinwerferlicht gehen kann, wie es Ihnen gelungen ist, weshalb Sie ja auch diese Zustimmungswerte haben. Vielleicht, weil Sie sich auch privat ein bisschen zurücknehmen und nicht...
Das kann ich jedem nur raten. Das kann ich jedem raten. Das ist ja auch eine der wenigen Kämpfe, die ich lang und ausdauernd und kostspielig führe, dass ich insbesondere gegen die Yellow Press, den schrecklichen Bauer Verlag, Burda Verlag, was da alles keucht und fleucht, eben regelmäßig vorgehe. Das hilft sicherlich. Wenn Sie einmal praktisch für eine Home-Story die Tür aufgemacht haben, dann haben Sie erstmal viele Jahre keine Chance. Das schon. Also man sollte das Berufliche vom Privaten trennen. Ansonsten, ja, ich wache ja nicht jeden Morgen auf und sage, heute will ich mal versuchen, skandalfrei durch den Tag zu kommen. Ich habe auch Probleme gehabt. Wir haben mal bei Stern TV viele gefälschte Beiträge gehabt, wo dann auch gemutmaßt wurde, stecke ich da mit dem Betrüger unter einer Decke etc. Da können Sie nur versuchen zu kämpfen und authentisch und wahrheitsgemäß Auskunft zu geben. Aber es gibt auch Menschen, die selbst daran dann irgendwann gescheitert sind und dann sagen mussten, ja, ich muss den Job irgendwie dran geben.
Jetzt können Sie sich vorstellen, als wir vermeldet haben, dass Sie zu Gast sind, dass es unglaublich viele Leser gab, die gerne dabei gewesen wären, gerne Fragen gestellt hätten. Wir wollen uns natürlich in erster Linie auf die heutige Veranstaltung konzentrieren. Aber Sie haben während mit Millionär angesprochen. Während wir hier sitzen, ist heute das große Finale.
Ja.
Dieses Marathons, der ja die Leute, glaube ich, in Atem hält, wenn man sieht, gestern fast 3 Millionen Zuschauer in der dritten Folge. Sie können ja verraten, wie es heute ausgeht, weil wir senden erst morgen, da ist es dann tatsächlich schon
entschieden. Ja, also die 3 Millionen holt tatsächlich heute Abend niemand.
Okay,
wissen wir das schon. Aber es ist trotzdem spannend, auch mit Abstürzen, die es gibt. Hatten wir ja gestern, meine ich, auch einen mit der Fußballfrage, wo dann 63.500 Euro mal eben über die Wupper ging.
Hätten Sie es gewusst, was das
meint? Nein, das habe ich nie. Aber ich wusste immerhin, dass wir ja 4-2 1966, aber bei Fußball-Weltmeisterschaften müssen Sie ich glaube, die erste war 1930. Also bei Vorkriegsweltmeisterschaften tue ich mich hart, da weiß ich, da war viel Argentinien und Uruguay. Aber dann, ja, das war dann auch der Zusatzjoker, der ihm es falsch eingesagt hat. Das ist eben zum Glück nicht zu steuern bei der Sendung. Ich würde mich freuen, wenn es mal wieder einen Millionär gäbe. Da warten wir jetzt doch ziemlich lange schon drauf. Ja. 14 hatten wir bisher und sollte mal wieder jemand schaffen.
Die Show lebt ja vor allen Dingen, glaube ich, und Sie haben es auch mal gesagt, ich glaube im Podcast, natürlich auch von Ihrer Präsentation. Kann man sich Wer wird Millionär ohne Sie eigentlich vorstellen? dieses Format? Ja, weil Sie es ja auch entwickelt haben in einer ganz besonderen Art und Weise.
Ja, aber es war so, als ich nach 21 Jahren mit Stern TV aufgehört habe, haben alle gesagt, damit ist die Sendung erledigt. Und das ist so mit Ihnen verbunden, weil ich eben auch der Erste war, der das mitentwickelt hat. Und das schaue ich dann nie wieder an. Das stimmte gar nicht. Da kam dann Steffen Halaschka, den damals auch gar nicht so viele Menschen kannten. Der war schon ziemlich gut beim NDR, aber überregional vielleicht noch nicht so bekannt. So, der macht das prima und der macht das ja jetzt auch schon, ich glaube, im 14. Jahr. Also die Friedhöfe sind voll von unersetzlichen Menschen. So, das heißt, ich mache mir da keine Sorgen. Es findet sich immer jemand, der es mindestens genauso gut, vielleicht anders macht, aber unter Umständen sogar erfolgreicher.
So was wie jetzt diesen Marathon mit 4 Sendungen, zeichnen Sie denn komplett an einem Tag auf? Oder wie
naja, die Sendungen laufen ja, wenn Sie bis Mitternacht gehen, ist das ja schon alleine eine 4-stündige Sendung. Ansonsten ist es mindestens 3 Stunden. Mhm. Da schafft man nicht mehrere Sendungen. Früher, als die Sendung nur eine Stunde lang war, habe ich 3 am Tag geschafft. Aber jetzt schaffe ich eine Sendung am Tag, mehr nicht.
Sie haben ja immer eine ganz besondere Gabe, die Menschen dort auch ein bisschen zu befragen. Ich glaube, davon lebt ja die Sendung auch, ne? Dass jeder Einzelne so eine persönliche Geschichte auch irgendwo hat, ne? Also manchmal ganz kuriose Kandidaten. Kennen Sie irgendwas von denen vorher oder erfahren Sie es erst so während der Sendung, wenn so ein paar Stichworte
eingespielt werden? Also ich lerne die Leute nicht vorher kennen. Habe sie vorher überhaupt nicht gesehen. Was ich habe, ist diese DIN A5-Karte. Da steht drauf, wie sie heißen, wie alt sie sind, ob sie verheiratet sind, wo sie herkommen. Ja, irgendwelche Dinge, die ihnen vielleicht als Skurrilitäten in ihrem Leben mal widerfahren sind. Diese Karte kriege ich unmittelbar vor der Sendung. Die lese ich mir dann einmal durch, manchmal mit so einem Textmarker, mal mit so einem paar Linien drunter und das ist alles. Und dann sehe ich sie aber zum ersten Mal, die kommen dann da rein und dann steckt man aber Menschen ganz oft, das wird jedem so gehen, allein von der Optik her in eine Schublade. Da sagt man, ah ja, das ist der Erdkundelehrer, der eigentlich schon seit 5 Jahren gerne in Pension wäre, aber immer noch brav seinen Dienst macht und der ist womöglich langweilig oder ach, guck mal, wie der aussieht, der ist bestimmt wahnsinnig interessant und exaltiert. Und die Leute überraschen einen ja immer. Meine Schwiegermutter hat gesagt, bei dir läuft in dieser Sendung Gottes großer Zoo auf. Und genau so ist es. Und das macht die Sendung für mich auch im Grunde nie zu einer Routine oder zu einer langweiligen Geschichte, weil jeder Mensch anders ist und jeder Mensch bei mir dann auch die Chance hat, aus dieser Klischeeschublade, in die man ihn dann sehr oft am Anfang reinsteckt, wieder rauszuspringen. Und wir haben schon so viele gehabt, wo wir gesagt haben, so von der Papierform her großartig und dann waren es absolute Langweiler und dann welche, wo wir gesagt haben, ja, also was will ich denn mit dem oder mit der machen? Und die waren dann großartig. Die Leute haben sich kaputt gelacht und waren begeistert.
Die Kandidatin diese Wochen, die mit dem Camper unterwegs waren und mit ihren Katzen und so, hat er mir am Anfang irgendwie gedacht, naja, okay.
Ja.
Und dann marschiert die da durch. Und
ja, aber das zeigt mir auch, dass fast jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch ist auch in seiner möglichen Beschränktheit oder in seinem partiellen Unvermögen hat er etwas Besonderes und Einzigartiges. Und ich glaube, wenn man sich die Mühe gibt, das dann auch herauszuarbeiten, damit auch ein bisschen zu spielen und jemandem eben die Möglichkeit zu geben, trotz der Nervosität in einem Fernsehstudio, er oder sie selbst zu sein, das macht schon den Reiz der Sendung aus. Ob das dann am Ende 4.000, 8.000, 16.000 oder 32.000 Euro, die gewinnen oder vielleicht zur Not auch mal verlieren, ist dann fast zweitrangig.
Nervt sie dann manchmal auch einen Kandidat und sie zeigen,
natürlich.
Sie zeigen das dann auch mal?
Ja, natürlich. Man merkt es mir. Mir sagen die Leute immer, und wahrscheinlich stimmt es auch, man sieht es mir an, wenn mir jemand auf die Nerven geht. Oder das ist dann sicher auch so. Aber es hat ja dann auch keinen Sinn, mit einer gespielten Freundlichkeit im Grunde jeden gleich zu behandeln. Dann wäre ich ja auch wieder langweilig. Die Leute sagen auch, na, sie sind aber nicht immer gerecht, gleichgerecht. Mhm. Nein, das bin ich nicht. Das kann ich auch nicht sein. Wenn ich jedes Mal, wenn jemand eine falsche Antwort gibt, sagen würde, Wollen Sie sich das nicht noch mal überlegen? Dann wäre es stinklangweilig, weil jeder weiß, okay, die Antwort ist falsch. Mal gucke ich komisch, mal sage ich was, mal weise ich darauf hin, dass man sich die Frage vielleicht noch mal durchlesen soll. Mal sage ich, wenn Sie meinen, dann nehmen wir das jetzt so. Und ja, und der eine fällt dann runter und die andere schafft es mit Mühe und Not dann noch mal eine Runde weiterzukommen. Aber so ist ehrlich gesagt das Leben.
Ja. Und natürlich gibt es dann die Sieger, die auch mal eine Million abräumen. Sie haben es gesagt, wir warten darauf, dass dann irgendjemand mal wieder diese Million macht. Kann natürlich auch sein, dass irgendwie das Wissen ein bisschen nachlässt bei den Menschen. Ne? Durch KI und alles. Man kriegt ja jede Frage beantwortet. Ich weiß gar nicht, ob die Leute noch so.
Das ist schwer zu sagen. Das ist sehr schwer zu sagen. Es fragmentiert sich bloß insofern, als wir natürlich so diese klassische Bildung, ja, die bei den Älteren da ist, aber in dem Moment, in dem ich die nach der letzten Nummer 1 im Hip-Hop-Bereich frage, sind die natürlich auch absolut blank. Es ist vielleicht auch was dran, dass zumindest in den höheren Kategorien die Fragen ein bisschen schwieriger geworden sind. Vielleicht. Aber das ist natürlich auch immer interessant, wenn die Leute sagen, ja, das war ja eine leichte Frage. Leicht ist immer jede Frage, wo ich die Antwort weiß. Und wahnsinnig schwer ist jede Frage, bei der ich die Antwort nicht weiß. Das ist natürlich auch etwas sehr Subjektives.
Eine Frage noch zum Schluss. Wir haben ja hier wirklich einen Promi-Auflauf heute in Heilbronn im Parkhotel, wo wir gleich um die Ecke die Gäste erwarten, die Nationalmannschaft, die Fußballnationalmannschaft ist auch zu Gast. Vielleicht laufen Sie denen über den Weg oder,
ja,
oder werden mit Herrn Nagelsmann noch einen Kaffee trinken.
Habe ich schon vor 2 Wochen.
Ja?
Ja.
Bei welcher
Haben wir mal zusammengesetzt. Das war ein großer Summit von der Schwarzgruppe. Mhm. Und da war Julian Nagelsmann auch. Und da habe ich ein großes Interview gemacht. Da ging es um Digitalisierung. Was macht der eigentlich auf der Bank? Mit dem iPad.
Ja.
So, was ist denn da? Da dachte ich immer, das ist lediglich eine Wiederholung, die da läuft, mhm, von irgendeiner Szene. Aber da kommen dann sofort die ganzen Werte von den Fußballspielern, was die während des Spiels haben, wie viel ist der gelaufen, wie viel Zweikämpfe hat der gewonnen oder verloren, etc. Also die sind da, glaube ich, deutlich weiter, als wir, die wir da von außen drauf gucken, denken.
Beim Sport ist wahrscheinlich genauso, wie Sie es gerade vorhin mit der Politik gesagt haben. Sie haben ja so viel Sport moderiert. Also natürlich Fußball, Skispringen mit Dieter Thoma, legendäre Sendungen. Wenn ich an Marcel Reif denke, wo Sie den Preis gewonnen haben in Madrid,
ja,
und ewig kommentiert haben, obwohl kein Spiel lief. Und da haben mehr zugeschaut, wie anschließend, als das Spiel dann tatsächlich lief.
Ja.
Also schon herausragende Fernsehmomente. Aber das ist auch abgeschlossen, dann das Kapitel
Sport. Ich denke, ja, ich bin weiter Sport interessiert. Ich gehe gerne ins Stadion. Ich schaue auch gerne Sport. Ich weiß nicht mehr so viel wie früher und glaube, dass ich das nicht mehr so mit der Präsenz und Eloquenz und Detailgenauigkeit machen könnte, wie das früher der Fall war. Und dann, wie gesagt, wenn ich einmal gesagt habe, es ist jetzt gut und es war gut. Ich bin immer im Guten geschieden und habe gesagt, es war schön und jetzt machen wir was anderes, habe ich es im Nachhinein nie bereut.
Ich hoffe, Sie haben es auch nicht bereut, dass Sie für uns Zeit genommen haben.
Nein.
Es war schön, dass Sie da waren und so ausführlich Rede und Antwort gestanden sind. Ihnen alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön. Und
herzlichen
Dank. Hat mir auch große Freude gemacht.
Danke Ihnen sehr. Danke Ihnen auch, dass Sie zugeschaut haben. Bleiben Sie gut informiert und die nächste Folge von Ohne Ausrede, die werden wir Ihnen wieder ankündigen bei uns im Newsletter aus der Chefredaktion. Bis dahin, alles Gute.